Paramahansa Paravaraja Gacharya Stato Satasisima Testiva Ingresi Lave Charanaravinda Shila Bhakti Vedanta Swami Maharaja Shila Prabhupada Ki Jai Adant Koti Vaishnavrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bo. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sisi Guru and Shiguranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnupataya Gesnastaya Bhutaya Smanavati Antasamintiyami Namaste Yasati Devi Chaknya Seza Samyati Skatati Satani. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna Guru Babani, du hast mich nicht verstanden. Ich wollte sagen, ich spreche Deutsch. Das wollte ich damit ausdrücken. Da ist es actually, ja. Soham Samamayamayas Ups Tapomayah Prajapatinam Abhivanditah Patihi Astayam Yogam Nipunam Samahitas Tang Nadya Gacchang Yata Atma Sambhavaham Soham Samam Naya Mayastapo Maya Hang Samam Naya Namastam Prajapatinang Abhivandita Patihi Astaya Yogam Nipunam Samahitas Tang Nadya Gacham Yata Atma Sambhavah Soham Samam Sofort, das muss ich jetzt mal gehen. Samam Nayamayas. Soham Samam Nayamas Tapomaya. Samam Nayamas Tapomaya. Prajapatinam Abhivandita Patihi. Astaya Yogam Nipunam Samahitas. Tang Nadya Gacham Yata Atma Sambhavah Ja, bitte. Mataji's, bitte.
Soham Samam Nayamayas Tapomaya.
Prajapadinam abhivanditapati Astaya yogam nipunam samahitas Dhamma jagatsyamata Saham. Ich selbst, der große Brahma, Samamnayamaya, in der Schülernachfolge der vedischen Weisheit, Tapamaya, erfolgreich alle Arten von Tapasya auferlegt, Rajapatinam, von allen Vorvätern der Lebewesen. Abhivanditaha, verehrenswert. Patihi, Meister. Astaya, erfolgreich praktiziert. Yogam, mystische Kräfte. Nipunam, sehr erfahren. Samahitaha, selbstverwirklicht. Tam, der höchste Herr. Ma, nicht. Abhyagacham, richtig verstehen, verstanden. Yataha, von dem. Atma, selbst. Sambhavaha, erzeugt. Übersetzung. Obwohl ich als der große Brahma bekannt bin, vervollkommnet in der Schülernachfolge der vedischen Weisheit und obwohl ich mir alle Arten von Tapasya auferlegt habe und in mystischen Kräften und der Selbsterkenntnis erfahren bin und obwohl ich als solcher von den großen Vorvätern der Lebewesen, die mir ihre Ehrbietung erweisen, anerkannt werde, kann ich dennoch ihn, den Herrn, den Ursprung meiner Geburt, nicht verstehen. Erläuterung. Brahma, das größte aller Lebewesen im Universum, gesteht seine Unfähigkeit ein, den höchsten Herrn zu verstehen, trotz seiner weitreichenden Gelehrsamkeit. Auf dem Gebiet der vedischen Weisheit, trotz Tapasya, mystischer Kräfte und Selbsterkenntnis, und obwohl ihn die großen Prajapatis, die Vorväter der Lebewesen, verehren. Diese Qualifizierungen reichen also nicht aus, den höchsten Herrn zu erkennen. Brahmaji konnte den Herrn nur zu einem geringen Ausmaß verstehen, als er versuchte, ihm mit der Inbrunst seines Herzens Vata zu dienen, was die Haltung des hingebungsvollen Dienstes ist. Der Herr kann daher nur durch die aufrichtige Haltung, mit Enthusiasmus zu dienen, erkannt werden und nicht durch ein hohes Maß an materiellen Fähigkeiten als Wissenschaftler oder spekulierender Philosoph oder durch die Erlangung mystischer Kräfte. Diese Tatsache wird in der Bhagavad Gita 1854 bis 55 eindeutig bestätigt. Brahmabhuta Prasanatma und Bhaktyamang Abhijanati. Nur Selbsterkenntnis, die man durch die oben genannten hohen Qualifizierungen der vedischen Weisheit, der Tapasya und Ähnlichem erreicht, kann uns auf den Pfad des hingebungsvollen Dienstes helfen. Wenn man jedoch im hingebungsvollen Dienst versagt, bleibt man immer noch unvollkommen. Denn selbst auf dieser Stufe der Selbsterkenntnis kann man den höchsten Herrn nicht wahrhaft erkennen. Durch Selbsterkenntnis wird man befähigt, ein Gottgeweihter zu werden. Und der Gottgeweihte kann nur durch eine dienende Haltung, Bhaktya, allmählich die Persönlichkeit Gottes kennenlernen. Man sollte indes die Bedeutung des Wortes Vishate eintreten in, nicht als die Verschmelzung mit der Existenz des Höchsten missverstehen. Selbst im materiellen Dasein ist man mit der Existenz des Herrn verschmolzen. Christian, du bist mit der Existenz des höchsten Herrn verschmolzen. Kein Materialist kann sich aus der Materie lösen, weil sein Selbst mit der äußeren Energie des Herrn verschmolzen ist. So wie ein Laie Butter nicht von Milch trennen kann, so kann niemand das mit der Materie verschmolzene Selbst aus derselben lösen, indem er nur materielle Qualifizierung erwerbt. Dieses Vishate durch Hingabe, Bhaktya, bedeutet, fähig zu sein, persönlich an der Gemeinschaft des Herrn teilzunehmen. Bhakti oder hingebungsvoller Dienst für den Herrn bedeutet, aus der materiellen Verstrickung frei zu werden und dann in das Königreich Gottes einzutreten und so wieder Herr zu werden. Die eigene Individualität aufzugeben ist nicht das Ziel des Bhakti-Yoga oder das der Geweihten des Herrn. Es gibt 5 Arten der Befreiung, von denen eine Sajuja Mukti heißt. Das ist das Verschmelzen mit der Existenz oder dem Körper des Herrn. Die anderen Formen der Befreiung erhalten die Individualität der Teil. Oh, das war falsch vorgelesen. Die anderen Formen der Befreiung erhalten die Individualität der teilhaften Seele und beinhalten, immer im transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn tätig zu sein. Das Wort Vishate, das in den Versen der Bhagavad Gita gebraucht wird, bezieht sich daher auf die Geweihten, die in keiner Weise nach irgendeiner Art der Befreiung streben. Die Gottgeweihten sind damit zufrieden, einfach im Dienst des Herrn tätig zu sein, ganz gleich in welcher Lage sie sich befinden mögen. Brahma ist das erste Lebewesen und erlernte die vedische Weisheit unmittelbar vom Herrn, Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. Wer kann daher ein gelehrter Vedantist sein, der Brahma übertrifft? Er gesteht, dass er trotz vollkommenen Wissens von den Veden unfähig war, die Herrlichkeit des Herrn zu verstehen, da niemand mehr sein kann als Brahma. Wie kann dann ein sogenannter Vedantist die absolute Wahrheit vollkommen erkennen? Der sogenannte Vedantist kann daher nicht in die Existenz des Herrn eingehen, ohne auf dem Gebiet des Bhakti Vedanta oder Vedanta plus Bhakti geschult zu sein. Vedanta bedeutet Selbsterkenntnis und Bhakti bedeutet Erkenntnis der Persönlichkeit Gottes zu einem gewissen Grade. Niemand kann die Persönlichkeit Gottes im vollen Maße kennen, doch zumindest bis zu einem gewissen Grade kann man die absolute Wahrheit, die Persönlichkeit Gottes, durch Ergebenheit und eine hingebungsvolle Haltung und durch nichts anderes verstehen. Auch in der Brahma Sanghita heißt es Vedeshu Durlabham. Durch das bloße Studium des Vedanta kann man die Existenz der Persönlichkeit Gottes kaum herausfinden. Aber der Herr ist Adurlabham Atma Bhakto. Er ist seinen Geweihten sehr leicht zugänglich. Srila Vyasadeva war daher nicht damit zufrieden, nur die Vedanta Sutras zusammenzustellen. Darüber hinaus verfasste er auf Rat seines spirituellen Meisters Narada das Srimad Bhagavatam, um die wahre Bedeutung des Vedanta zu verstehen. Das Srimad Bhagavatam ist deshalb das absolute Medium, durch das man die absolute Wahrheit verstehen kann. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadveta Gadadhara Prasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Soham samamnya yamanastapo maya prajapatinam abhivandita pati Astaya yogam nipunam samahitas tang na jagacchan yatatma sambhavaha. Übersetzung. Obwohl ich als der große Brahma bekannt bin, vervollkommnet in der Schülernachfolge der vedischen Weisheit, und obwohl ich mir alle Arten von Tapasya auferlegt habe und in mystischen Kräften und der Selbsterkenntnis erfahren bin, und obwohl ich als solcher von den großen Vorvätern der Lebewesen, die mir ihre Ehrbietung erweisen, anerkannt werde, kann ich dennoch ihn, den Herrn, den Ursprung meiner Geburt nicht verstehen. Lord Brahma erklärt hier, dass materielle Qualifikationen nicht ausreichen, um Krishna zu verstehen. Oh, da ist ein neues Baby. Herzlichen Glückwunsch. Und er zählt einige dieser Qualifikationen auf. Vedisches Wissen zu haben, alle möglichen Entsagungen auferlegt zu haben und in mystischen Kräften und sogar Selbsterkenntnis erfahren zu sein. All diese sicherlich sehr vortrefflichen Eigenschaften, vedisches Wissen und viel Tapasya, mystische Kräfte und Selbsterkenntnis, sind sicherlich sehr großartig, aber um Brahma zu verstehen, um Krishna zu verstehen, reicht es einfach nicht aus. Krishna kann nur durch Hingabe verstanden werden. Man kann nur durch hingebungsvolles Dienen in das Geheimnis seines Verständnisses eindringen. Nun, um den Herrn kennenzulernen und um hingebungsvolles Dienen auszuführen, braucht es eine besondere Qualifikation, von der Srila Prabhupada hier in der Erläuterung spricht. Er sagt, es muss die Inbrunst des Herzens da sein, ihm zu dienen. Er bezeichnet das als die innere Haltung des hingebungsvollen Dienstes. In Sanskrit ist das Wort Utkanta, Sehnsucht. Wehe, es kommt der Tag, wo die Bogensehne unserer Sehnsucht aufhört zu schwirren. Ein bisschen Poesie am Morgen. Nicht? Nur durch die Sehnsucht, durch das Utkantika, die Sehnsucht nach Krishna, werden wir hingebungsvolles Dienen ausüben können. Sonst müssen wir leider draußen vorbleiben. Die Sehnsucht im hingebungsvollen Dienst ist das Geheimnis, durch das Krishna dem Devote gegenüber so verpflichtet wird, dass er sich ihm letztendlich dann auch offenbart. Ich möchte euch ein gutes Beispiel geben. Man hat mir heute Morgen ein Glas warmes Wasser hier hingestellt. Das ist vortreffliches heißes Wasser. Also ich spüre richtig die Mineralien, die zwitschern hier drin. Und es ist ein ganz fantastisches Getränk. Aber wenn ich keinen Durst habe, werde ich das nicht anrühren. So ist es auch mit Krishna-Bewusstsein. Wer keinen Durst hat, wird es nicht anrühren, obwohl es direkt vor ihm steht. Sehnsucht ist hier beschrieben als Hridaut-Kant-Yavata. Die Inbrunst, so wird es hier ausgedrückt, die inbrünstige Haltung, Krishna zu dienen. Ein gutes Beispiel für diese Sehnsucht und diese inbrünstige Haltung, Krishna zu dienen, ist Narada Muni. Narada Muni war groß geworden im Hause seiner Eltern. Seine Mutter war Witwerin und traf dann eines Tages die großen Seelen, die Bhaktivedantas, so heißt es, die ihm über Krishna-Bewusstsein erzählten. So ganz natürlich, die waren unter sich, und wenn die Devotees unter sich sind, sprechen sie bald über das transzendentale Thema, über Krishna. Und Narada Muni hörte das, und als sie weg waren, wurde seine Sehnsucht nach Krishna größer und er konnte dann irgendwann sein Elternhaus verlassen. Ich will das nicht so detailliert erklären, weil jeder das schon gehört hat, mehrere Male. Und dann kam es dazu, dass er schließlich unter einem Baum Gotteserkenntnis besser verwirklichte. Er sah den Herrn im Herzen und war sehr angetan von diesem Darshan. Wer einmal Krishna gesehen hat, auch nur für ganz kurze Zeit, wird für die restliche Zeit seines Lebens nur noch versuchen können, Krishna wiederzufinden und wiederzusehen. So schön ist Krishna. Wer einmal Krishna gesehen hat, ist fürs materielle Leben verdorben. Er wird das nicht mehr anpacken können. So Narada Muni sah also kurz Krishna und dann verschwand aber Krishna. Das macht Krishna öfters. Und sprach zu ihm, konnte ihn nicht sehen, aber er konnte ihn hören. Er sagte, Narada Muni, ich bin jetzt von dir weggegangen, um etwas ganz Bestimmtes bei dir zu erreichen. Ich möchte auf diese Art und Weise das Feuer deiner Sehnsucht vergrößern oder die Bogensehne deiner Sehnsucht spannen, wenn man das in dem alten Vergleich sagen will. Und Narada Muni konnte das dann auch so verstehen. Er wurde sehr, sehr begierig, Krishna wiederzusehen und verbrachte den Rest seiner Zeit damit, die heiligen Namen des Herrn zu chanten, in der Stimmung, Krishna, wo bist du? Unsere Bewegung ist in dieser Stimmung gegründet worden von Chaitanya Mahaprabhu. Auch Chaitanya Mahaprabhu hatte kurz nach seiner Einweihung in Gaya kurz den höchsten Herrn gesehen, in Kanainatashala, und Krishna war dann wieder verschwunden im Wald. Und als er nach Navadvip kam, begrüßte er zunächst einmal seine ganzen Verwandten und so weiter. Und dann sagte er am Abend zu den Devotees, meine lieben Devotees, morgen werde ich euch erzählen, was in meinem Herzen ist. Kommt morgen zum Hause von Shuklambar, das Brahmachari. Die Devotees wussten noch nicht genau, was geschehen war, aber sie hatten die Transformation in dem ehemals sehr stolzen Gelehrten Nimai Pandit gesehen. Er war nicht mehr stolz. Er war wenn er sprach, spürte man, dass er innerlich sehr, sehr bewegt war von Krishna Bhakti. Die Devotees kamen am Morgen zusammen. Die trafen sich normalerweise im Hofe oder beim Haus von Srivas Pandit. Denn da war ein Gewächs, was direkt aus der spirituellen Welt gekommen war und an dem so kleine Blumen wuchsen. Und diese Blumen, die hörten niemals auf zu wachsen. Also ganz gleich, wie viele Leute pflückten an dem Gewächs, um diese Blumen zu pflücken für ihr Puja, für Shalagamshila-Verehrung. Es wuchsen wieder die Blumen nach. In der Theorie wäre es möglich, dass 1 Million Leute da sich bedient hätten an einem Tag. Weil es ein spiritueller Baum war, wuchsen dann eben 1 Million Blumen nach. Es gab immer genug. So, die trafen sich also an diesem Baum, diesen Kalpalata, und pflückten ihre Blumen für ihr morgendliches Puja da. Es war auch gleichzeitig der Ort, wo alle Nachrichten ausgetauscht wurden. Und sie sagten zueinander, habt ihr gesehen? Nimai Pandit ist aus Gaya zurück und er hat sich total transformiert und er wird bald heute Morgen sagen, was in ihm vorgeht, was in seinem Herzen ist. Habt ihr schon gehört? Und dann kam Gadadha an und hörte, Nimai Pandit tatsächlich, sollte es geschehen sein? Man kann das nicht glauben. Und sie sprachen, die News sprachen sich darum. Das war so der wie sagt man, Treffplatz, Meeting Point von Navadvip für alle Bhaktas, nicht? Weil die sich da ihre Blumen für die Puja holten. So am nächsten, also an diesem, ein bisschen später, trafen sie also überall ein, von überall ein im Hause von Shuklambara, das Brahmachari. Und Gadadhar kam auch. Gadadhar versteckte sich allerdings hinter einer Säule. Denn er war sich nicht ganz sicher mit Nimai Pandit. Der hatte so viele Male einfach nur so argumentiert, dass Gadadhar sich also ungern mit ihm in dieser Stimmung traf. Obwohl er sehr, sehr angezogen war zu ihm und sich das nicht erklären konnte. Gadadhar war von Geburt an sehr, sehr entsagt gewesen und hatte sich auch nichts aus weltlichen Argumenten gemacht. Und deswegen wollte er nicht Nimai Pandit treffen, der ihn immer verwickelte in Argumentation über Logik und Grammatik und solche, aus seiner Sicht gesehen, Äußerlichkeiten. So stand er also hinter der Säule. Und er sollte sein Wunder an diesem Morgen erleben. Chaitanya Mahaprabhu traf ein und erzählte zu den Devotees, wie es ihm ergangen war in Gaya, dass er die Einweihung ins Gopal-Mantra gekriegt hatte, dass er, als er das Gopal-Mantra getroffen hatte, kurz den Deity des Mantras aufleuchten sah, Krishna oder Lord Gopal, und dass er dann in Kanai Natai Shala unter einem Baum Krishna mit seiner Flöte sah. Dieser Ort Kanai Natai Shala wird, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, wird immer aufgesucht, wenn Krishna in Vrindavan den Rasa-Lila-Tanz verlässt, dann geht er dahin. Da hatte er Krishna getroffen. Und plötzlich, so sagte Chaitanya Mahaprabhu, nachdem ich den höchsten Schatz meines Lebens erreicht hatte, habe ich ihn verloren. Und dann fing er so intensiv an zu weinen, dass Gadadhar, der sich hinter der Säule versteckt hatte, zusammenbrach, weil es nicht ein gewöhnliches Weinen war, sondern ein sehnsüchtiges Weinen nach Krishna. Und Gadadhar fiel direkt bong hinter der Säule her vor, nicht? Und dann ging die Ekstase los. Das hat noch nie jemand erlebt in Navadvip. Lord Chaitanya hatte mit sich den Schatz der Prema Bhakti gebracht und fing an, ihn jetzt zu verteilen, und das überwältigte alle. Nachher waren alle in Ekstase und riefen, Krishna, wo bist du, Krishna? Und nahm also an dieser Stimmung von Chaitanya Mahaprabhu teil, dieser sehnsüchtigen Rufen nach Krishna, in der Mahaprabhu seine Sankirtan-Bewegung begründete. So auch Narada Muni hatte den Herrn des Herzens einmal kurz gesehen, und nachdem er das getan hatte, war so ergriffen, dass er nur noch suchen konnte nach Krishna und sich auch nicht an die Konvention der Gesellschaft hielt. Er chantete immer die heiligen Namen, völlig unkonventionell, nicht? Weil das die Mut dann ist, die ein Devotee kommt. Nun, wir in unserem Krishna-Bewusstsein drohen immer wieder einzuschlafen und diese Sehnsucht nach Krishna zu ersetzen mit Sehnsucht nach alten karmischen Aktivitäten, Sexualität insbesondere und alle Dinge, die materielle Wünsche bedeuten. Wir haben auch die Möglichkeit, als unabhängige Lebewesen diesen materiellen Wünschen nachzuhängen. Aber wir sollten einmal darüber nachdenken. Es ist eigentlich nur natürlich, dass wir uns Krishna sehen. Unsere Unabhängigkeit zu missbrauchen und uns in weltliche Dinge zu vertiefen, ist eigentlich eine Berauschung für die ewige Seele. Es ist eine Art Drogensucht, nicht, die auftritt, die nicht natürlich ist und die krankhaft ist, weil sie unseren Kreislauf der Geburten und Toten weiter fortsetzt. Wir können die Unabhängigkeit gebrauchen, uns Krishna hinzugeben oder uns nicht Krishna hinzugeben. Wir werden dann aber gezwungen werden, von der materiellen Natur uns ihr hinzugeben und unter ihrem Diktat, das heißt unter materiellen Wünschen, die eigentlich fremd für uns sind, zu handeln. Ein intelligenter Devotee wird alles tun, um den Weg des Sharanagatis, den Weg der Hingabe zu Krishna zu gehen, denn nur auf diese Weise und nicht anders ist es dem Devotee wirklich möglich, zurück zu Krishna zu kommen. Ich möchte euch dies einmal aus christlicher Sicht verständlich machen. Petrus, der Jünger Petrus, kam im Himmel an und freute sich an und für sich da zu sein. Aber er war dann traurig, so heißt es. Das ist also irgendeine christliche Anekdote, ich weiß jetzt nicht, woher sie kommt. Er war jetzt traurig, weil seine Mama nicht da war. Er wünschte ihr alles Gute, aber er wusste, dass seine Mutter ein sehr hartes Weibsbild war und sehr selbstsüchtig eingestellt war. Also eine richtig verhärtete, bittere Frau. Und er ging, also in diesem Augenblick kam Jesus vorbei. Und Jesus sagte: Petrus, warum sitzt du so traurig auf deinem Stein? Heike, schnell mal lieber, du schläfst ein, weil es aus der christlichen Kulturkreis kommt, glaube ich, oder einfach nur wegen der Morgenstimmung. Ja, gut, denn ich dachte, ich hätte deine Gefühle verletzt. So, der saß also da und war traurig auf seinem Stein und Jesus fragte ihn, was ist los? Und er sagte: Ich kann mich nicht wohlfühlen. Meine Mutter hat mir das Leben geschenkt und ich möchte, dass sie auch im Himmel ist. Ich habe so ein brennendes, so ein Sodbrennen in mir, was nicht aufhören will. Ein sodbrennendes Leides. Nämlich, es ist so, dass ich einfach, ja, ich will die Mutter aus der Hölle retten. Ich denke, die wird in die Hölle gekommen sein. Die hat so viele schlechte Taten gemacht. Ja, was willst du, sagte Jesus. Ja, sagte Petrus, können wir nicht irgendeine Arrangierung machen, dass sie auch zum Himmel kommen? Daraufhin überlegte Jesus und sagte: Ja, ich kann meinen stärksten Engel schicken. Aber ich glaube nicht, dass er die Last deiner Mutter tragen kann. Meinst du wirklich, sagte Petrus, können wir das nicht mal ausprobieren? Ich will es gerne probieren, sagte Jesus. Es ist nicht das Problem. Ich wünsche allen im Himmel zu sein, aber sie ist zu schwer. Man kriegt sie nicht darauf. Ach, kein Problem. Sie hat nie was gegessen. Sie war geizig. Sie ist ja ganz mager. Na, das ist eine andere Schwere, sagte Jesus. Er schickte dann, aber er versuchte es trotzdem, schickte seinen stärksten Engel. Ich glaube, er heißt der Erzengel Gabriel, oder? Könnte gut sein, Gabriel. So, Gabriel kam runter und kam auf die Erde und da war so ein Loch und durch das Loch hörte er ein Stöhnen und Weinen und Leiden heraus. Und er merkte, das ist die höllische Vibration da. Und nun rief also in das Loch hinein: Ist die Mutter von Petrus da? Ja, ja, hier bin ich. Also, Jesus hat gesagt, wir können dich rausholen, komm mal ans Loch, ich versuche dich zum Himmel zu fliegen. Da kam die Mutter, ein altes, abgemagertes Weibchen, und er nahm sie und fing an loszufliegen. Und es ging an die einige sagen wir mal, schlaue Satansbraten hatten sich daran gehängt. Und so zog er dann aus der Hölle eine Kette von 10 Satansbraten. Also, oder wie sagt man, teuflischen Menschen, nicht? Und die hingen da so und wollten jetzt zum Himmel gebracht werden. So, die Mutter von Petrus sah das und fing an, sich zu schütteln. Ich soll doch nur kommen, sagte sie. Und der Erzengel flog barmherzig aufwärts in den Himmel. Ach, ich soll doch nur. Und die Mutter, die hat doch nur nach Petrus Mutter gerufen. Ihr habt überhaupt kein Recht, lasst los da. Nicht, aber die hielten fest, nein, wir wollen auch aus der Hölle raus. Aber sie zappelte und zappelte. Und die fielen also eine nach dem anderen runter, bis nur noch ein Sünder dran hing. Also die Mutter und daran ein Sünder. Die Mutter sagt, du hast überhaupt gar kein Recht, in den Himmel zu kommen. Und schüttelte sich nochmal so stark wie ein Wurm eine Schlange in den Händen eines Greifvogels, nicht? Und schüttelte ihn ab. Da wurde plötzlich der Herz, er wurde schwerer und er sagte, das ist so schwer, ich kann das nicht mehr tragen. Oh, und er stürzte mit ihr ab und sie kam an den Felsen unglücklich auf und er wäre auch fast, er hätte sich fast verunglückt, er musste sich da erstmal ausruhen und pusten. Es wäre beinahe ein totaler Engelscrash geworden, nicht und so weiter. Und dann kehrte er zurück und sagte Jesus, was geschehen war. Und Jesus Petrus war auch da und sie sagten, sagte Jesus, das Problem war, man kann alles tragen, außer Selbstsucht. Das kann nicht in den Himmel kommen, das kann auch ein Erzengel nicht tragen. Er konnte selbst die ganzen Sünder, er hätte eine Kette von 100 Sündern tragen können, aber diese sehr stark ausgeprägte Selbstsucht, das konnte er nicht in den Himmel tragen. Das meinte ich damit, sagte Jesus, dass die Mutter zu schwer war. Man konnte sie nicht in den Himmel bringen. Halleluja. So, ich meine das nicht spöttisch, ich meine das humorvoll. So, das ist ein wichtiger Punkt. Diese Sehnsucht nach Krishna wird in der materiellen Welt ausgewechselt durch eine selbstsüchtige Haltung, die uns im materiellen Leben festhält. Und ein Devotee muss unbedingt, um hingebungsvollen Dienst zu lernen zu Krishna, erstmal Hingabe lernen. Vertrauen. Etwas Hingabe heißt etwas zu geben. Gegenteil von Selbstsucht. Die beste Art und Weise, Hingabe zu erlernen, ist, wenn man predigt. Warum? Oder wenn Krishna möchte, dass die bedingten Seelen zu ihm kommen, und gerade als Prediger kann man unglaublich lernen, sein eigenes Interesse hinten anzustellen, um anderen etwas Nutzbringendes zu tun. Nur wenn ein Prediger anfängt, sein eigenes Wohl so ein bisschen hinten anzustellen und für das Wohl der bedingten Seelen zu arbeiten, dann fängt er an, so ein bisschen von der Hingabe zu lernen. Gerade Sankirtan ist so eine unglaubliche Möglichkeit, so eine Segnung für uns Westler, etwas zu tun, sodass wir, wie soll ich mich ausdrücken, von dieser Selbstsucht befreit werden und in den wunderschönen, nektarhaften Fluss der Hingabe hineinkommen. Und Brahmaji ist ein super Beispiel. Er sagt hier, ich will es nochmal wiederholen, obwohl ich als der große Brahma bekannt bin, vervollkommnet in der Schülernachfolge der vedischen Weisheit und obwohl ich mir alle Arten von Tapasya auferlegt habe und in mystischen Kräften und der Selbsterkenntnis erfahren bin und obwohl ich als solcher von den großen Vorvätern der Lebewesen, die mir ihre Ehrbietung erweisen, anerkannt werde, kann ich dennoch ihn, den Herrn, den Ursprung meiner Geburt, nicht verstehen. Nicht? Selbst Brahma sagt, ich sehe mich außerstande gesetzt, die Herrlichkeiten des Herrn zu verstehen, denn diese Qualifikation reicht nicht aus. Ich muss Hingabe praktizieren, einen hingebungsvollen Dienst. Im nächsten Vers sagt er, dass dieses hingebungsvolle Dienen drei glücksverheißende Eigenschaften hat, nämlich Bhava Chidham, es befreit uns vom materiellen Leiden, Svastyayanam, man erfährt alle Arten des Glücks, und Sumangalam, es ist das der Ursprung von allem Glücksspendenden. Und Brahmaji beschreibt diese drei Eigenschaften. Bhavachidam, Befreiung von allen materiellen Leiden. Svastyayanam, die Erfahrung alles Glücks. Und Sumangalam, der Ursprung von allen Glücksspendenden. Sehr schöne Eigenschaften. Yes. So schön, Brahma gibt so ein tolles Beispiel. Und er fängt dann an zu predigen, wisst ihr? Er schafft das Universum, aber der ist nicht nur ein Konstrukteur oder Ingenieur, sondern er fängt dann ja an, ins Universum hinein für Krishnas Freude eine Sampradaya zu setzen. Nicht? Die Brahma Sampradaya, die Menschen ermöglicht, das Krishna-Bewusstsein kennenzulernen und dann unter Führung auch zu praktizieren. Wir können jetzt im Goloka Dham-Projekt diese Kunst praktizieren. Ab morgen kommen einige Gäste. Ich habe schon gestern zwei Briefe gelesen von Zweien, die sich wo ich wirklich erstaunt bin, dass die kommen, also sind Leute, die ganz neu, ganz frisch mit dem Krishna-Bewusstsein in Kontakt gekommen sind. Und es wird bestimmt eine Nektar-Möglichkeit sein für uns, diesen Leuten den angenehmsten Aufenthalt der Welt zu machen. Auch kommt bald die Hochzeit. Zur Hochzeit kommt wahrscheinlich eine sehr bekannte deutsche Schlagersängerin. Ihr werdet alle Herzklopfen kriegen, wenn ihr sie erkennt. Nein, ich scherze. Nicht, dass ihr alle auf sie losschießt und Autogramme verlangt. Ich scherze, aber ich glaube nicht, dass wir das machen. Ja, das wird also sehr... Die Möglichkeit ist sehr nice zu machen. Shingananda hat schon gesagt, dass die Motoren auf Hochtouren laufen, das schön zu machen. Hare Krishna. Gut. Ich wollte heute nur kurz diesen Text erläutern. Ich versuche so ein bisschen auf eine halbe Stunde zu kommen bei Lektion, weil sehr oft Devotees so viel zu tun haben und auch das Aufnahmevermögen eine halbe Stunde sehr, sehr kräftig ist, aber dann vielleicht nachlässt. Habt ihr irgendwelche Fragen zu den Themen? Ja? Kann man die Selbstsucht in Krishnas Dienst stellen, fragt Murali. Man muss sie erstmal ein bisschen klären, ein bisschen, wie soll ich mich ausdrücken, läutern. Normalerweise Selbstsucht in dieser Welt bedeutet ironischerweise gar nicht selbstsüchtig zu sein, sondern unter dem Diktat von Lust und Gier und Neid und Zorn und all diesen Anattas zu handeln. Wirkliche Selbstsucht, Sucht, das klingt dann so heavy, aber sagen wir mal, warum liebt man sich selber? Prahlad Maharaj sagt das so und führt uns somit zu einer geklärten Form der Selbstsucht, wenn man so will. Er sagt, wir lieben uns selber, weil wir eine spirituelle Seele sind. Nicht der Körper ist tot ohne die Gegenwart der Seele. Wir lieben also die Seele. Nun, warum lieben wir eigentlich die Seele? Wir könnten doch irgendwas anderes lieben, zum Beispiel Juwelen oder Erdbeeren oder was auch immer. Warum lieben wir die Seele letztendlich? Das hat folgenden Grund. Weil sie ein Teil Krishnas ist und Krishna der höchste Liebenswerte ist. Ich glaube, es geht da manchmal so, diejenigen, die Kinder haben, wissen, oder wenn man die Kinder gerne macht, macht man sie zum Teil gerne, weil sie die Kinder von der und der Person sind. Nicht? So mögen wir die Seele gerne, weil sie ein Teil von der und der Person ist. Sie heißt Krishna. Das ist unser... So, wenn man schon selbstsüchtig sein muss, was anscheinend ganz natürlich ist, weil es einen spirituellen Ursprung hat, sollte man das in einer geklärten Form sein. Wir sollten nach Krishna sehen. Das ist die Aufschlüsselung der Selbstsucht. Die Gopis machen dieses Argument. Als Krishna sie, nachdem er sie mit der Flöte gerufen hat, nach Hause schicken will. Die Gopis stehen vor Krishna, mitten im Wald von Vrindavan. Sie sind sehr, sehr verlegen, weil sie wissen, sie sind eigentlich verheiratet und sie wollen jetzt mit Krishna einen Rasa-Tanz tanzen. Sie wollen mit Krishna einen liebevollen Austausch. Sie sind sehr verlegen und Krishna spricht mitten in diese Verlegenheit rein und sagt, was macht ihr denn hier? Er hat sie gerade gerufen. Was macht ihr denn hier? Es ist mitten in der Nacht. Ihr seid verheiratet. Ihr seid verheiratet. Ich bin ein junger Jüngling. Es ist völlig unvedisch, dass ihr hier seid. Und sagt er, dann schmunzelt er und sieht, wie die Gopis anfangen mit dem großen Zeh Kreise in den Sand von Vrindavan zu machen. Und er sagt dann, ich weiß, warum ihr gekommen seid. Ihr wollt die wunderschönen Bäume von Vrindavan sehen. Und aber nun habt ihr genug gesehen. Die Aussicht sind wilde Tiere hier. Besser, ihr geht jetzt nach Hause. Die Gopis gehen. Ja. Und schließlich können sie sich nicht mehr. Sie fangen an zu weinen und sagen, du hast uns gerufen und es ist nicht fair, dass du uns jetzt zurückschickst. Außerdem, du hast gesagt, wir sind unkeusch, weil wir unseren Ehemann verlassen. Aber weißt du, dass du der einzige Ehemann bist, den es gibt? Weißt du, dass wir alles deine Teile sind? Das Argument zieht nicht. Und dann sagen sie in andere, und außerdem bist du der Liebenswerteste. Denn wir lieben uns nur, weil wir deine Teile sind. Wir sind gekommen, um dich zufriedenzustellen. Krishna beugt sich den Argumenten der Gopis dann. So. Yes, das ist eine geläuterte Form der Selbst. Klingt so komisch, da Selbstsucht zuzusagen, aber des Selbstinteresses, sagen wir mal Selbstinteresse, weil Sucht ist so, klingt so, so entgleist. Des Selbstinteresses, nicht? Dass wir Krishna dienen. Das ist in unserem besten Interesse. Was mich hier immer überzeugt, ist, dass wir uns ja so und so hingeben müssen, denn es ist unsere Position, hingegebene Seelen zu sein. Entweder wir sind das in Bezug auf Krishna oder in Bezug auf Krishnas Maya, der täuschenden Energie. Es ist in unserem eigentlichen Interesse, uns Krishna hinzugeben. Es ist nicht, dass es in Krishnas Interesse ist, sondern es ist in unserem Selbstinteresse. Denn nur dann können wir unsere wesensgemäße Glückseligkeit erfahren. Ja, also es gibt so etwas wie eine geläuterte Form des Selbstinteresses. So ironisch, das Selbstinteresse, was die arm bedingten Seelen so haben und wie sie das ausleben, ist gar nicht in ihrem eigenen Interesse eigentlich. Hare Krishna, ich habe schon zwei Geschenke für dich. Da kommt vielleicht noch mehr. ist aber zum Lachen, die Geschenke. Also humorvoll, wenn ihr sie auspackt, werdet ihr sehen. Gut. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen?
Du hast gesagt, dass man für hingebungsvollen Dienst diese brennende Sehnsucht haben muss, aber auch, das ist also zumindest bei mir der Fall, dass ich
das Ablacht, ne?
Da bringe und mir intellektuell vielleicht auch drüber bewusst bin, warum. Aber diese Sehnsucht ist nicht da.
Hier ist eine weitere Frage. Ich tue den hingebungsvollen Dienst, aber die Sehnsucht ist nicht da. Die Sache ist, wir müssen hören über Krishna. Nur wenn wir hören über Krishna, ausreichend hören, dann können wir richtig diesen Service auch mit Krishna verbinden. Nicht? Dann können wir wirklich verstehen, das ist jetzt für Krishna. Man kann im hingebungsvollen Dienst auch, wenn man nicht hört, dann kommt ein Zeitpunkt auf, wo man sich fragt, wozu mache ich das eigentlich? Es kommt eine gewisse Zeit ist da, dass man einfach die Aktivitäten vielleicht gerne macht, als aktiver Mensch. Nicht? Wenn man ein aktiver Mensch ist, macht man gerne aktiv sein. Wenn man ein passiver Mensch ist, ist man lieber passiv. Aber die ist das gleiche, die gleiche Sache. Wir tun eine Tätigkeit für uns oder wir tun etwas nicht, weil wir eher passiv sind. Wenn wir aber über Krishna regelmäßig hören, dann wissen wir, ich mache das jetzt für Krishna. Ich stelle Krishna zufrieden damit. Und dann ist es sehr angenehm für Krishna, sehr erfreut durch solch einen Dienst. Stell dir mal folgende Situation vor. Du kommst hin und dann kommt jemand, rennt hin und tut dir so ein Plate vom Prasadam vor die Nase werfen und ist schon wieder verschwunden. Dann weißt du, der hat zwar gekocht und er hat auch das da hingestellt, aber nicht für mich, sondern für sich. Verstehst du, weil da ist kein Rücksicht auf die Person dabei, kein Verständnis. Es ist anders, als wenn du kommst und einem mit Liebe und Hingabe ein Plate dahinstellst und sagst, schön dich zu sehen, lass es guten Appetit, lass es dich ja herzlich. Das ist was ganz anderes, da weißt du, das ist für die Person. Aber wenn wir so hingebungsvolles Dienen tun, rennen, und nochmal aufdrehen, nochmal doppelt so schnell rennen und dann nochmal aufdrehen, nochmal vierfach so schnell rennen, aber unter Umständen gar nicht an Krishna denken, mögen wir an ihm vorbeirennen. Summ, summ, summ. Die Bäume, die verlieren ihre Blätter vor unserem Windzug, so schnell sind wir, nicht? Der Turbodiesel, Flitzgang, und aber wir rennen an Krishna vorbei. Trotzdem, irgendwann werden wir merken, das geht nicht so weiter. Wir müssen das für Krishna tun und werden geläutert. Also besser, man tut etwas, selbst wenn man noch so im Tuvat-Bewusstsein drin ist, dann wird man irgendwann geläutert und sieht dann, und kriegt dann Krishna einen Eindruck von Krishna im Geiste und dann verehrt man Krishna. Wie oft stellen wir uns mal hin bei unserem Service am Tag und denken einfach mal nach, das ist eigentlich für Krishna, was ich jetzt mache. Das ist nicht so oft. Ne? Dann denkst du, bist schon eine ältere Devotee hier. Wie oft stellen wir uns echt hin und sagen, das ist jetzt für Krishna? Wenn wir was machen, ne Christian? Wir verlieren uns so in die Tätigkeiten, weil wir so tätig sind, Tätigkeitsmenschen, dass wir gar nicht uns überlegen, für wen wir das tun. Wir sind schon verout, nicht? Das doch die erste Frage, die man stellen muss. Kannst du das mal machen? Ja, für wen? Oder wieso? Das ist doch natürlich, dass man das fragt. Ne? Kannst du das mal machen? Ja, grundsätzlich schon, aber wieso und für wen? Ne? Also wenn ein, gerade wenn ein Manager oder ein Devotee, der was arrangiert oder nicht liest, nicht regelmäßig liest, dann kommt auch der Punkt, wo er dann ausgebrannt wird durch seine Tätigkeiten, weil er nicht mehr inspiriert ist und denkt dann an Ferien machen. Jetzt habe ich mich so angestrengt, jetzt muss ich mal ausspannen. Urlaub machen. Nicht, das ist dann das Gegenteil von so turboaktiv sein. Nicht, dann geht man in die andere Richtung rein. Deswegen ist es total wichtig, dass wir regelmäßig lesen. Wenn wir nicht eine Stunde lesen können, das ist manchmal nicht möglich, dann sollten wir versuchen, eine Dreiviertelstunde oder vielleicht, oder wenn es mal dicke kommt, eine halbe Stunde oder nur, aber irgendetwas. Ganz wichtig. Kennt ihr die Geschichte vom Esel? Es war mal ein Esel. Der trug so Lasten vor sich hin, bis eines Tages der Wäscher auf die Idee kam, ich gebe ihm nur die Hälfte von der Nahrung. Alles spricht von Kosteneinsparung, wir praktizieren es. Und so nahm der Esel dann die Hälfte und konnte super weitertragen. Dann dachte sich der Wäscher, ich bin besonders intelligent, ich hälfte nochmal die halbe Portion, kriegt ein Viertel. Der Esel war absolut, dem war nichts anzumerken. Vielleicht ging er sogar noch stärker, so schien es dem Wäscher, wenn er manchmal ganz genau zuschaute, kam der Eindruck auf, er ist noch powervoller. Oh ja, sagte er, dann werde ich einfach das nochmal hälften, und so gab er ihm ein Achtel insgesamt. Und der Esel ging genauso gut. Und dann fiel er tot um. Das ist das Ende der Geschichte. So mögen wir das auch tun. Eine Stunde. Ja. Alright, halbe Stunde. Und es geht genauso gut weiter. Keiner kann was merken. Wir kriegen unser Prasadam. Die Appreciation ist noch da. Dann hälften wir es wieder. Viertelstunde. Boah, bin ich rationell und so. Dann wird es noch mehr gehälftet, bis es ein paar Minuten sind. Und dann vergessen wir es zu lesen. Nicht? Dann plötzlich kommt alles nicht mehr so hin. Und die spirituelle Sicht ist weg. Unsere kleinen Luxusbewegchen werden zu großen Problemen in unserem Leben. Und plötzlich wundern wir uns, was ist geschehen mit unserer Heiterkeit im spirituellen Leben. Mit unserem, irgendwie warum Heiterkeit, mit unserem Krishna-Bewusstsein zu tun. Nee. Hare Krishna. Ja, ihr werdet das alles noch merken mit dem Lesen, wenn ihr älter werdet. Gut, hier haben wir ein natürliches Ende. Ich bin sehr froh, wieder in Goloka Dham zu sein. Es war eine super nektarhafte Tour. Wir haben auch wieder ganz verarbeitete Sachen gekriegt. Was verarbeitete Sache war, wir waren plötzlich mit einem Hubschrauber, fragt mich nicht, wie das gekommen ist, an der Eiger Nordwand. Ja, ja, Predigen ist sehr abwechslungsreich. Das war so ein Erlebnis, da mit so einem Hubschrauber zu fliegen und plötzlich unten zu sehen, wie das so die Landschaft so vorbeifloch. Und ich wusste ganz genau in dem Augenblick, ich war einmal ein Vogel. Das war nämlich total bekannt, diese Situation. Also es kam wie ein Blitz, das war ein... unglaublich. Wir sind entführt worden, also so ist das gekommen. Ja, das ist ganz verrückt, aber das werdet ihr im Sharanagati Newsletter lesen, das kann ich jetzt nicht erzählen, das ist nicht verrückt, also wirklich. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaudi Thai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.